meingolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des meingolfblog.de Golf-Podcasts. In den letzten Episoden habe ich immer wieder mal darauf hingewiesen, dass ich schon sehr viele verschiedene Gäste aus dem Golf-Business im Podcast hatte und so ein paar Bereiche fehlen mir noch. Wir hatten einen Europameister im Longdriven, wir hatten Crossgolfer, wir haben Shopbetreiber da, wir haben Produkterfinder da, aber so eine, zwei Aspekte beziehungsweise auch Jobs im Golf-Business haben wir noch gar nicht wirklich angeschaut. Und ein Aspekt dabei ist einfach der erste Eindruck, der bei einem Golfplatz entsteht, und der geschieht logischerweise im Clubsekretariat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Patricia Biskup heute vom Golfpark Kurpfalz dabei ist. Sie ist Golfsekretärin seit einigen Jahren bei uns im Golfpark Kurpfalz, und wir werden uns heute aber ein bisschen drüber unterhalten, was man so als Golfsekretärin alles im Golfclub erlebt und wie das alles so abläuft. Patricia, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor, wer du bist, wie lange du auch den Job schon machst, und vielleicht noch so ein, zwei Anekdoten, die dir so spontan einfallen.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Also ich bin jetzt seit 10 Jahren im Golfpark Kurpfalz beschäftigt, und eine kleine Anekdote: Wir sind 2005 in den Limburger Hof gezogen, und als ich den Golfplatz gesehen habe vom Weiten, dachte ich nur, Mensch, das muss doch schön sein, dort arbeiten zu dürfen. Und 5 Jahre später war das dann soweit. Ja, so kam ich zum Job.
Sehr schön. Das heißt, dass du quasi seit 10 Jahren, hast du gesagt, dabei bist, auch schon immer als Golfsekretärin, also schon immer quasi die Front gebildet hast beim Golfclub, oder hattest du dann am Anfang eine andere Position inne?
Ich war dann erst als Sekretärin in Teilzeit, beziehungsweise erstmal als Minijob, dann als Teilzeit, und dann durfte ich die Ausbildung zur Golfsekretärin absolvieren und habe dann eine Vollzeitstelle bekommen. Dadurch, dass wir den Golfplatz in Oftersheim auch übernommen haben, hat sich das dann so ergeben, dass ich dann eine Vollzeitstelle hatte.
Mhm, perfekt. Was mir da immer wieder einfällt, ist eben ja wirklich, dass die Damen und Herren, die im Golfsekretariat sitzen, ja auch wirklich normalerweise das erste Gesicht auch für Greenfee-Golfer darstellen, aber auch genauso gut für die Mitglieder. Und natürlich ist es nicht nur den ganzen Tag am Rechner sitzen, warten, bis jemand die Tür aufmacht und Hallo sagt. Was sind denn so die Hauptaufgaben, die man eben im Golfsekretariat so zu tun hat, außer Gästebegrüßung?
Es geht noch die Mitgliederverwaltung, Turnierplanung, Buchhaltung. Also der Beruf ist sehr vielseitig. Also es ist so, wie du sagst, nicht nur, dass wir vorne am Counter sitzen und warten, dass das Telefon klingelt oder ein Golfer uns besucht, sondern da ist sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Und hauptsächlich die Mitgliederverwaltung und die Turnierplanung.
Und bei der Mitgliederverwaltung heißt es dann, dass das vor allen Dingen eben die Handicap-Pflege ist, oder was fällt da noch so alles an? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es wirklich nicht, deswegen bin ich da wirklich sehr interessiert dran, mal zu erfahren, was so das ganze Thema Mitgliederverwaltung auch angeht und was da so vielleicht auch ein, zwei Feinheiten sind, was man da so alles einfach machen muss.
Also es geht auch darum, dass die Personendaten immer aktuell geführt werden, praktisch Adresse, Telefonnummer, E-Mail, das Handicap, die Turnierverwaltung schauen, dass alle Turniere auch bei MyGolf eingespielt werden, dann Zahlungseingänge, Ausgänge, Beiträge, Zuordnung, Kündigungen oder Passivstellungen, wenn jetzt ein Spieler aussetzen muss aufgrund von Krankheit oder beruflichen Veränderungen. Also das ist so jetzt, sag ich mal, der Hauptaspekt der Mitgliederverwaltung. Mhm. Oder auch die Mitgliedschaften. Entschuldigung.
Gar kein Problem. Also kann ich mir so ein bisschen vorstellen, ich arbeite im Personalbereich, das wäre dann quasi so die Stammdatenpflege, die man eben auch im Unternehmen bei den Mitarbeitern macht. So könnte man sich im Golfclub auch vorstellen, dass man die Mitarbeiter, die Mitglieder eben verwaltet, einfach Änderungen vornimmt, wenn jemand eintritt, austritt oder allgemein eben in der Person liegende Veränderungen stattfinden, was dann gepflegt werden muss in den Unterlagen.
Richtig, genau. Mhm. So kann man das sich vorstellen.
Wunderbar. Du hattest auch direkt angesprochen das Thema MyGolf und Handicap-Verwaltung. Und da fällt mir immer wieder auf, oder erst, sagen wir mal, seit einem Jahr ungefähr immer wieder mal auf, dass es dann, es gibt das DGV-Portal, es gibt jetzt bei uns, es ist ja PC Caddy, es gäbe auch noch Albatros, das System, dann gibt es MyGolf und mit Sicherheit noch viele, viele weitere Systeme. Jetzt ist so die Frage, müsst ihr das alles einzeln bespielen oder gibt es da dann Schnittstellen, dass man sagt, okay, wir hauen uns jetzt in das System rein und der verteilt es weiter? Oder ist es dann echt, wie ich mir es leider Gottes vorstelle, händisch überall alles einzeln eintragen?
Glücklicherweise sind die ganzen Systeme miteinander durch das sogenannte Intranet verknüpft und da gibt es eine Ein- und Ausgabenliste. Man muss praktisch immer ein Update durchführen, damit die Turniere rausgehen, also Ergebnismitteilungen. Wenn jetzt Golfer bei uns ein Turnier gespielt haben, die bei uns kein Mitglied sind, oder wenn jemand woanders ein Turnier gespielt hat, dann holen wir uns die Turnierergebnisse rein. Also da haben wir unseren sogenannten Intranet-Knopf, der dann glücklicherweise alles selbst zusammen sammelt und ein- und ausgibt.
Also ist es dann doch schon so ein bisschen automatisierter, wie ich das jetzt tatsächlich gedacht hätte. Sehr gut, sehr gut.
Glücklicherweise.
Genau. Jetzt war oder beziehungsweise ist für mich ja immer noch so ein bisschen diese romantische Vorstellung da. Man arbeitet im Golfclub, man ist den ganzen Tag nur mit Golfern umgeben. Man schafft vielleicht dann auch ja regelmäßiger auf den Golfplatz. Jetzt hatten wir im Vorgespräch uns da schon ein bisschen drüber unterhalten, dass es ja tatsächlich eher genau das Gegenteil der Fall ist. Könntest du vielleicht so die Haupt- und Nebensaison oder das Jahr mal so beschreiben, wo am meisten Arbeit im Golfsekretariat auftritt und was da auch am meisten anfällt und wo so Hochzeiten sind und wo auch dann wiederum wenig Leerläufe vielleicht entstehen könnten, wie so ein Jahr im Golfsekretariat abläuft?
Also in der Endsaison sozusagen im Herbst, da müssten dann schon die Turniere für das nächste Jahr geplant werden. Die Ligaspiele stehen dann schon fest und müssen dann auch in den Turnierkalender eingetragen werden. Also normalerweise unter normalen Umständen bereitet man sich im Herbst für die neue Saison vor, damit alle Termine stehen und der Terminplaner dann praktisch auch gedruckt werden kann. Und die Saison beginnt, sagen wir mal, für uns selbst im März. Da sind die ganzen Vorbereitungen zu treffen. Der März beginnt meistens mit unserer Mitgliederversammlung. Da ist dann auch sehr, sehr viel zu tun, die Einladungen schreiben und so weiter und uns darauf vorzubereiten. Und dann kommt meistens nach dem Osterwochenende kommt dann praktisch das Angolfen und da beginnt die Saison und da ist dann, sagen wir mal so, High Life. Und wenn das Wetter natürlich mitspielt, ist der Golfplatz, der Zulauf größer. Aber sagen wir mal so, im März beginnt dann praktisch die Saison, die sich bis Ende Oktober zieht. Und da haben wir dann im Normalfall unsere Turniere und das normale Tagesgeschehen und die ganzen normalen Abläufe, die wir auch im Winter haben, das ist dann in der geballten Ladung zusammen.
Also das heißt dann auch, dass quasi die Aufgaben dann logischerweise in der Hochsaison, Spätfrühling, Sommer und Frühherbst vor allen Dingen sehr, sehr geballt auf einen zukommt mit allem drum und dran und dass dann der Winter und die Peripherie vom Winter so ein bisschen wenigstens ruhiger ist, aber das Tagesgeschäft bleibt ja trotzdem immer noch ja gleich, die immer anfallenden Aufgaben.
Genau, einen Augenblick bitte. So, das sind dann praktisch die normalen anfallenden Aufgaben und das, was wir in ruhiger Hand machen können und aussortieren. Wir müssen auch die Buchhaltung alles einfach aussortieren und schauen, alles auf den neuesten Stand bringen, uns vorbereiten. Das machen wir dann praktisch im Winter.
Und du hattest jetzt auch schon das Thema Turniere und Turnierkalender angesprochen. Das heißt, der Golfclub entscheidet vom Prinzip eigenständig, wann er welche Turniere veranstalten will und wie er sie veranstalten will. Oder gibt es da eben auch von der DGL Vorgaben, wann, wo, was stattfinden muss, dass so geblockte Wochenenden gibt, auch was die Clubmeisterschaften angeht. Die haben ja auch bei vielen Clubs ein recht fixes Datum, weniger, aber recht fixen Termin. Gibt es da auch gewisse Vorgaben oder seid ihr dann da recht frei in der Gestaltung?
Wir sind relativ frei. Unsere Ligaspiele, die werden praktisch vom Landesgolfverband oder vom DGV vorgegeben. Da gibt es dann Termine, wann die einzelnen Mannschaften spielen. Die werden dann festgelegt. Und wir bauen dann praktisch alles so drumherum. Unsere Spielgemeinschaften haben praktisch ihr Angolfen, wie ich vorhin sagte, nach dem Osterwochenende. Mhm. Und jede Woche ihre Turniere. Die stehen dann auch fest. Und alles andere können wir dann dementsprechend drumherum planen. Die Clubmeisterschaften sind meistens am Ende des Augusts. Und das ist eigentlich immer das letzte Wochenende im August. Da ist der Termin. Und ja.
Also das ist so quasi recht fix, dass man schon mal weiß, alles klar, der Verband gibt einiges vor, Liga gibt einiges vor, Clubmeisterschaften. Und ich glaube auch, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, da kannst du uns sicherlich auch noch eine Antwort zu geben, Men's Day und quasi Girls Day oder Ladies Day, das ist doch eigentlich immer fixe Tage. Also Men's Day ist Mittwoch und dann Ladies Day, tatsächlich weiß ich gar nicht, wann es ist, aber das ist ja recht fix in jedem Club oder macht das auch jeder Club unterschiedlich?
Also bei uns ist es, der Seniors Day findet dienstags statt, der Men's Day mittwochs und der Ladies Day immer am Donnerstag. Mhm. Bei anderen Clubs sind es andere Tage. Also bei uns ist das schon eh und je, also seit ich da bin, ist es immer dienstags, mittwochs und donnerstags.
Und dann
das
am
ist unsere
Wochenende.
Spiel gemeint.
Mhm. Dann quasi am Wochenende noch andere Turniere, montags dann noch Afterwork-Turniere. Freitag gibt es ja, glaube ich, aber auch noch bei uns Turniere auf der Rehhütte, auf dem Neuendorfplatz. Ich glaube, da gab es nicht so Afternoon-Golf auch nochmal.
Ja, die hießen Friday Open. Das war dann einmal Neunloch und den anderen Freitag, das waren dann zweimal Neunloch auf der Rehhütte.
Mhm. Für alle, die jetzt nicht mit dem Begriff Rehhütte groß was anfangen können, also der Golfpark Kurpfalz besteht aus 27 Löchern, ein 18-Loch-Platz, der aber 18 Löcher hat, keine 2-9er-Schleifen, sondern 18 Loch. Und um eben dem noch ein bisschen Herr zu werden, wenn jemand nur 9-Loch spielen möchte, gibt es die Rehhütte. Und die Rehhütte ist der 9-Loch-Platz, der aber kein Kurzplatz ist, möchte ich direkt dazu sagen. Es gibt noch einen eigenen kleinen Pitch-and-Putt, 4-Loch-Platz beim Golfpark Kurpfalz. Die Rehhütte ist ein eigenständiger, vollwertiger 9-Loch-Golfplatz. Und da werden eben auch Turniere abgehalten. Also ich habe dort selbst schon diverse Turniere gespielt, Mercedes Afterwork Cup zum Beispiel, immer wieder gerne montags. Was ich aber gemerkt habe, nach der Arbeit direkt quasi von den Büroschuhen in die Golfschuhe springen und zum T1 rennen, war noch nie von Erfolg gekrönt. Daher muss man da auch ein bisschen aufpassen. Aber genau, wir hatten es über die Turniere, genau, und quasi ist ja jeden Tag, wenn man so will, in der Hochsaison irgendwie irgendein Turnier, ob man jetzt mitspielen kann oder nicht, ist dann die Frage, aber man hat ja fast keinen turnierfreien Tag, wenn man so will, oder?
Ja, wenn die Spielgemeinschaften zum Beispiel außerhalb spielen oder manchmal der Men's Day hat einen sogenannten Tree Cup, jetzt ist es so, dass dann spielen sie mal in Heddesheim, dann mal in Oftersheim und mal im Pfälzerwald, das ist jetzt das neue System, also da gibt es dann auch schon turnierfreie Tage, sag ich mal. Mhm. Und wir versuchen ja auch, dass das ausgeglichen ist, dass praktisch auch die Wochenenden turnierfrei sind, sodass freies Spiel gewährleistet werden kann. Und es ist nicht immer möglich, aber wir versuchen, diese Balance zu finden und zu halten, dass alles ausgeglichen ist.
Mhm. Und du hattest jetzt schon ein wichtiges Thema angesprochen, was eben auch für den kleinen Verbund, die Good Pelle Golf Courses eben angeht. Die Good Pelle Golf Courses bestehen ja aus 4 Golfclubs. Eben wie du gesagt hast, schon Golfclub Rheintal in Oftersheim, Golfclub Gut Neuzenhof in Heddesheim, Golfpark Kurpfalz und jetzt seit 2019, bin mir nicht mehr sicher, noch den Golfplatz Pfälzerwald. Und so hat man eben auch das Glück, mit einer Mitgliedschaft einfach 4 Plätze spielen zu dürfen, was eben auch nicht jeder kann und darf. Und der Herr Gutperle hat es ja vor Jahren angefangen aufzubauen, so ein System. Jetzt mal so direkt gefragt, weiß man, ob es noch weitere Expansionspläne gibt?
Das kann ich leider nicht sagen. Weiß ich nicht. Lassen wir uns überraschen, wer weiß, was die Zukunft so bringt.
Okay, man kann ja mal fragen, kostet ja nichts, genau. Was jetzt so die Arbeit angeht, ich hatte es vorhin ganz kurz angesprochen, so der typische Golfer, der dann einfach nett begrüßt wird im Sekretariat, ist ja so der erste Anlaufpunkt, dass man dort vorbeischaut. Gibt es da vielleicht so 1, 2 Anekdoten, positiv oder auch gerne negativ oder auch erlustend, was dir mal aufgefallen ist oder was du selbst erlebt hast, was da alles so abgeht?
Uff, da gibt es verschiedene Situationen. Also viel, es ist immer noch so, dass viele Golfer sehr aufgeregt sind vor den Turnieren. Mhm. Und das ist dann ganz wichtig in unserer Position, den Golfer ein gutes Gefühl zu geben und zu beruhigen. Und ich hatte einen jungen Herrn mit seiner Mutter da. Das war ein Mercedes After-Benz-Turnier. Und After-Work-Turnier. Und er hatte sein Entfernungsmesser nicht dabei und fand das ganz schrecklich. Und dann haben wir uns miteinander unterhalten und ich habe gesagt, du schaffst das doch ohne, du weißt das, du kannst die Entfernung gut abschätzen, schau auf die Pfosten und das wird schon laufen. Und nein, nein, nein. Und dann ist er mit seiner Mutter auf die Runde gegangen und ich durfte dann bei der Siegerehrung verkünden, dass beide gewonnen haben, auch ohne Entfernungsmesser. Und er grinste dann nur und sagte, ja, du hast ja recht, man muss sich nicht immer auf die Technik verlassen, sondern auch auf sein geschultes Auge. Und ja, jetzt geht er da lockerer an die Sache und es hat sich da auch sehr, sehr gut runtergespielt in den Jahren. Aber das war so ein Beispiel, das ist ganz wichtig, dass ja praktisch auch beruhigende Fähigkeiten für den Golfer haben, weil das die Aufregung doch manchmal ganz groß ist.
Ich denke mal auch so ein bisschen die Menschenkenntnis, dass man auch merkt, okay, wer will jetzt hier einfach nur schnell sein Startergeld bezahlen, will seine Scorecard abholen und will auf die Range sich noch vorbereiten. Dann gibt es wahrscheinlich andere, die sehr hibbelig, schweißgebadet die Tür aufmachen und dann einfach auch sehr quasi im Hochstress sind und da gar nicht wissen, wo sie überhaupt hin müssen. Und da wäre jetzt so eine Frage, was die Turniere auch angeht, gibt es da, oder vielleicht weißt du es auch gar nicht, weiß nicht, deswegen frage ich einfach mal, weiß man, ob es mehr eigene Mitglieder sind oder ob es einen gewissen Prozentsatz gibt oder vielleicht auch einen höheren Anteil an Gästen, die bei Turnieren vorbeischauen oder hältst du das die Waage, wie ist so da deine Erfahrung?
Es sind mehr die eigenen Mitglieder, ich würde vielleicht sagen 60-40, 70-30, schwer einzuschätzen. Wie in unserem Vorgespräch, ich müsste mal wieder ein paar Statistiken durchlaufen lassen, die so interessant wären. Aber es sind mehr unsere eigenen Mitglieder. Und bei den neuen Lochturnieren manchmal Anfänger, die ja auch noch nie ein Turnier gespielt haben, die muss man dann auch anleiten und erklären, wo sie hin müssen, was sie machen dürfen müssen. Und das ist halt so ein Rundum-Paket, sage ich immer.
Ja, ist richtig. Also ist so meine Erfahrung ist auch, dass der Eindruck, den man im Clubhaus beziehungsweise im Sekretariat eben auch bei einem Club, bei dem man zum ersten Mal ist, den man macht, den nimmt man mit auf die Runde. Also ich hatte das schon erlebt, dass in einem Sekretariat einfach man extrem gut drauf war, man happy war, dass jetzt einer wieder da ist, der halt quasi Cash auf dem Tisch liegt und dann ist man auch ganz anders da in die Runde gestartet und wenn man auch im Sekretariat ankommt und da ist man dann nur ja, 30 Euro so in der Art, dann ist das immer noch ein ganz anderer Aspekt und dann überlegt man sich, auch wenn der Platz gut ist, kommt man oder kommt man nicht nochmal. Und das ist so das, was ich wirklich auch als Lob gerne mal weitergeben möchte. Bisher war das bei mir in den Malen, wo ich im Sekretariat bei uns war, immer hervorragend. Also da waren immer die Leute auch gut drauf. Klar, es gibt auch mal Situationen, wo vielleicht jemand nicht so gut drauf war, aber dann 3 Sekunden später ist derjenige dann wieder ganz anders da drauf. Und daher kann ich nur sagen, danke Patricia und deinen Kollegen und Kolleginnen, dass ihr da auch wirklich eine gute Stimmung verbreitet.
Vielen herzlichen Dank. Wir geben uns Mühe.
Sehr gerne. Jetzt hatten wir es vorhin, da war noch ein Punkt, den ich noch ansprechen wollte, den ich logischerweise jetzt nicht mehr im Kopf habe. Wir hatten es über Turniere, wir hatten es über das Starten, genau, und dann Beginner. Fällt mir gerade nicht mehr ein. Macht aber gar nichts. Aber von Prinzip von den Aufgaben kann man sich das auch die Ausbildung, die du gesagt hast, hast du ja gemacht, die Golfsekretärinnen-Ausbildung, dass man da so ein bisschen Richtung Bürokaufleute von Inhalten geht, die aber auch golfspezifischer ausgelegt sind, oder ist es dann doch was Eigenständiges?
Man könnte es eigenständig nennen, weil wir müssen mit den Regeln auch vertraut sein und Marketing, das kommt auch noch dazu. Und wie vermarktet man einen Golfplatz? Was gibt es als Werbung? Also das ist eine ganz tolle, bunte Mischung. Das ist das, was mir an dem Beruf so gut gefällt, dass ich nicht nur hinterm Schreibtisch sitze oder jetzt nicht nur im Front Office bin, sondern einfach dieses Gesamtpaket, und so ist auch die Ausbildung praktisch aufgebaut. Das gibt mehrere Stufen, von der Golfsekretärin bis zum Golfbetriebsassistenten und dann hoch zum Golfbetriebswirt, wo es dann auch wirklich um das Wirtschaftliche geht, auch für das Management. Und das ist ganz spannend. Das ist ein ganz spannender Beruf und ja, also ich komme ja wieder in Schwärmen.
Ist auch gut so.
Und komme da ganz vom Thema ab und schwärme nur. Also das ist praktisch der Aufbau von allem sozusagen, diese Golfsekretärinnen-Ausbildung. Und da hat man einen Einblick in alles sozusagen, was danach kommt, theoretisch.
Also das heißt, man bildet quasi die Basis, wenn man so möchte, in der Golfkarriere, oder kann man mit der Sekretärinnen-Sekretär-Ausbildung machen und kann aber auch genauso innerhalb dieser Golfausbildungen weitergehen bis hin zum Golfbetriebswirt. Ich glaube, es gibt auch noch im Studium Golfplatzmanagement oder so irgendwie, oder Golfmanagement, um dann einfach auch Leiter eines oder Manager eines Platzes zu werden. Und ist es aber auch allgemein vorgesehen, dass man auch dann intern im Club Karriere macht? Oder ist man dann eher so, wie man es auch gerne hätte? Man kann da bleiben, man kann sich weiterentwickeln. Gibt es da so Tendenzen, wie man das auch gerne sieht in der Industrie?
Das kommt, glaube ich, auf den Golfplatz und die Bedürfnisse von dem Golfplatz an. Also bei uns, wir sind voll abgedeckt. Also wäre jetzt eine höhere Ausbildung so nicht nötig für mich persönlich. Ich bin sehr für Weiterentwicklung und viel Lernen. Also da bin ich sehr offen. Und wenn sich da Möglichkeiten geben würden, würde ich sie auch nehmen, ja. Aber das kommt immer auf die Kapazitäten und auf die Bedürfnisse des jeweiligen Golfplatzes an. Also man kann sich durchaus, je nachdem, wo man ist, immer weiter und weiter bilden. Und ja, also das ist dann immer sehr individuell vom Golfplatz abhängig.
So wie die Bedarfe einfach da sind, wenn man sagt, hey, wir brauchen in 3 Jahren jemand Neues, der den Golfbetriebswirt gemacht hat. Wie sieht es denn aus? Herr, Frau Müller-Meyer-Schmidt, hätten Sie Lust, das nebenher quasi aufzubauen, dass Sie das dann übernehmen in 3 Jahren, wenn der Herr, keine Ahnung, Neumüller in Urlaub geht, beziehungsweise in Rente geht, dass man dann quasi sich hinschulen lässt, wenn man so will.
Genau.
Okay. Also dann wie in einem ganz normalen, typischen kleinen Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen, dass man eben auch intern schaut, wen kann man weiterentwickeln, wen kann man einfach auch auf die nächste Position setzen. Oder wie in einem Familienunternehmen, das ist ja auch oft so, dass man dann auch eher guckt, wer im Dunstkreis der 5 bis 10 Familienmitglieder, die da aktiv sind, den weiteren Schritt machen kann.
Das ist ein sehr guter Vergleich, glaube ich, ja. Das würde passen.
Jetzt natürlich die Frage aller Fragen, und das ist genau die Frage, die mir vorhin entfallen ist. Wenn man im Golfsekretariat beziehungsweise auch in der Verwaltung eines Golfclubs arbeitet, spielt man auch selbst Golf?
Wenn man dazu kommt, ja. Ich habe ja ein fantastisches Handicap von 43, weil ich leider kaum Zeit habe, dem Golfsport nachzugehen. Was ich versuche zu ändern, schauen wir mal, ob ich da erfolgreich sein werde. Als Vollzeitbeschäftigte, jetzt in meinem Fall, ist es ein bisschen schwieriger, den Golfsport dann so nachzugehen, wie man das gerne hätte. Mhm. Andere Möglichkeiten gibt es bestimmt. Aber jetzt in meinem persönlichen Fall ist es leider etwas eingeschlafen. Aber ich finde es sehr... Bitte?
Nee, genau. Aber es ist schon von Vorteil, wenn man dann vielleicht auch weiß, was ein Eisen 7 ist und was der Unterschied zum Wedge darstellt.
Genau, weil also das ist auch ganz wichtig für den Herrengutperle, dass wir darüber Bescheid wissen. Und ich teile die Meinung auch, weil sonst kann ich nicht verstehen, was in dem Kunden vor sich geht, der jetzt gerade vor mir steht und sagt, keine Ahnung, das Grün ist zu langsam, das Grün ist zu schnell oder mein Ball ist zu hart oder mein Ball ist zu weich oder wie auch immer. Oder ich habe jetzt ein Doppelbogey gespielt, wenn ich damit nichts anfangen kann oder mich nicht hineinfühlen kann, weil ich das selbst noch nie erlebt habe, kann sich das doch schon ein bisschen als schwierig erweisen. Und daher finde ich das schon ganz wichtig, dass wir im Front Office oder im Kundenkontakt, dass wir wissen, von was er redet und dass wir das auch nachfühlen können, weil so können wir dann auch auf den Kunden eingehen und ihn unterstützen oder wie auch immer. Und genau auch bei den Schlägern, wenn jetzt jemand kommt und er muss sich schnell einen Schläger leihen oder kaufen, dass wir auch wissen, was er wünscht oder braucht, ob das jetzt ein Graphit oder Stahlschaft ist, dass wir zumindest da auch die Unterschiede kennen.
Mhm. Es ist ja meistens so, dass man dann schon gewisse Vorteile hat, wenn man auch die Materie kennt, mit der man sich tagtäglich beschäftigt. Ist aber, glaube ich, auch nicht in jedem Job so, dass man unbedingt wissen muss, was das Kerngeschäft ist. Aber beim Golfen hätte ich schon gedacht, dass man da irgendwo dann doch gewisse Berührungspunkte auch haben sollte mit dem Sport, um, wie du es schon gesagt hast, einfach sich reinfühlen zu können, wie es in jemandem vorgeht, der vielleicht auch vor einem Turnier steht, vielleicht das erste Mal vor einem Turnier steht und einfach da auch mehr Empathie auch zeigen kann und darauf eingehen kann.
Genau.
Und du hattest jetzt schon mal angesprochen, dass du ja kaum zum Golfen kommst. Das heißt, du bist zwar den ganzen Tag bei deiner Vollzeitarbeit theoretisch auf dem Golfplatz, aber eben nicht so häufig auf dem Golfplatz.
Leider ja. Also ja. Ich schaue ganz oft sehnsüchtig bei uns auf das Grün von der 18 oder auf das Grün von der 5. Jetzt momentan durch die Umbaumaßnahmen ist der Blick ein bisschen versperrt, aber man kann es noch erspähen und denkt dann, ach, wie schön wäre es, jetzt mal einzulochen. Aber ja.
Ja, es ist dann halt der Preis irgendwie. Also das ist so diese, wie ich am Anfang gesagt hatte, die romantische Vorstellung. Man ist ja den ganzen Tag nur mit Golf umgeben, aber schafft es dann halt nicht, seine Sucht zu frönen, wo man das vielleicht gerne häufiger machen würde. Aber man ist ja auf dem Golfplatz als Angestellter irgendwo immer der Angestellte und wird wahrscheinlich auch an allen Ecken und Kanten, wenn man mal auf der Runde sein sollte, angehauen mit, das ist hier, das ist da, das ist Zelt, das ist jenes. Ist es auch tatsächlich so?
Ja.
Also ist dann schon so, wenn du mal auf die Runde gehst und jemand sieht dich, dass es dann schon direkt heißt, Frau Biskup, können Sie mal hier, schauen Sie mal da, was ist denn damit? Oder hält sich das dann noch direkt auf der Runde in Grenzen?
Das kommt, glaube ich, darauf an, welche Bedürfnisse der Golfer gerade hat, der einen entgegenkommt. Oder das ist immer so, und das kann ich jetzt nicht so festmachen. Das ist sehr unterschiedlich. Es ist, wenn man selten auf dem Golfplatz, also draußen zum Spielen gesehen wird, ist das natürlich dann auch eine Freude, wenn man dann die Sekretärinnen aus dem Counter sieht, und dann möchte man da sicher auch ein Gespräch führen Oder man findet gerade einen Schläger und dann denkt man, ah, dann ist das der einfachste Weg. Und dann geben wir den mal der Frau Biskup mit. Und da ist er sicher und wird abgegeben, sozusagen. Also das ist, sage ich, unterschiedlich, je nachdem, welche Situation gerade und wie viel Betrieb draußen ist.
Weil das war so meine Vorstellung. Ich hatte mal fast bei einem Golfclub angefangen, dort auch im Sekretariat, und hätte dort mich ums Marketing und Social Media kümmern können. Und da war auch so mein Gedanke, ja klar, bist du dann ganz normal deine 40 Stunden beschäftigt, und im Sommer beziehungsweise im Frühling und Herbst, wenn es vom Wetter her noch hält und von der Helligkeit noch funktioniert, nach dem quasi 8-9-Stunden-Tag kann man ja noch problemlos 9 Löcher oder 18 Löcher spielen oder geht einfach auf Übungsgrün oder auf die Übungsanlage und trainiert da noch ein bisschen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dann eher eine theoretische Vorstellung. Und in der Praxis ist man dann wahrscheinlich auch dann froh, wenn man mal Feierabend hat. Oder irre ich mich da?
Ja, an manchen Tagen ist man dann froh, wenn man Feierabend hat. Das, wenn viel los war, oder das kann dann gut möglich sein, weil man ist immer Ansprechpartner, auch in der Freizeit. Also man ist immer präsent praktisch, man ist immer der Ansprechpartner, weil wir sind der Ansprechpartner. Wir sind das Gesicht, der Eingang, und das ist auch dann vollkommen nachvollziehbar, dass man da nicht die Abgrenzung hat, sozusagen.
Und man muss auch dazu sagen, die Arbeitszeiten sind logischerweise auch andere Arbeitszeiten, wie man die in einem, in einem Industrieunternehmen hat. Ist eben nicht 9-to-5, sondern ihr habt ja dann ja auch im Sommer früher auf, dafür auch länger auf, im Winter dafür später auf und auch früher zu. Aber trotzdem ist es ja in der Hochsaison Sekretariat auch definitiv nach 4 noch besetzt und auch teilweise weit nach 4 noch besetzt, um einfach da alle Anfragen auch irgendwie entgegenzukommen.
Das stimmt. Wir sind ja auch am Wochenende und an Feiertagen da. Jetzt zu Weihnachten dieses Jahr haben wir geschlossen, vom 24. bis zum 26. und am 31. am 1.1. Aber ansonsten sind wir praktisch fast 365 Tage im Jahr für den Kunden da. Und das sind in der Tat ganz andere Arbeitszeiten. Montags zum Beispiel mit dem After-Work-Turnier, da sind wir ja auch meistens bis 21 Uhr im Haus. Auch wenn die Kasse schon geschlossen ist, aber die Turnierabwicklung und Auswertung plus Siegerehrung im Normalfall muss ja auch gemacht werden oder darf gemacht werden. Und dann, das ist ein ganz anderer Rhythmus. Wir arbeiten da, wo andere Spaß haben sozusagen.
Genau,
ja. Und das kann man, so wie du sagtest, nicht mit einem ganz normalen, in Anführungsstrichen, normalen Job vergleichen, sozusagen von den Öffnungszeiten her.
Es ist halt dann wie allgemein im Tourismusbereich, wenn ich jetzt da mal ansiedeln darf, dann, wenn andere eben Feierabend haben, fängt dann bei solchen Einrichtungen, wo eben auch Golfclubs dazu zählen, die Arbeit erst an.
Genau.
Und deswegen ist ja auch wahrscheinlich am Wochenende, was das die Frequentierung des Sekretariats auch angeht, am Wochenende wahrscheinlich weit höher wie jetzt an einem Dienstagvormittag. Da ist der Sonntag und der Samstag wahrscheinlich weit, weit drüber, was dann die Leute angeht, die reinspazieren.
Das ist unterschiedlich. Echt? Also ja, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel auch das Telefonaufkommen ist montags und dienstags ganz extrem. Und am Wochenende sonntags dann eher weniger. Mhm. Also man kann das gar nicht so wirklich festmachen. Also wenn wunderschönes Wetter ist oder die perfekten Wetterbedingungen herrschen, dann kann es auch sein, dass am Dienstag morgen um 9 Uhr der Counter voll ist bis nach draußen. Also das ist ganz, ganz schwer abzuschätzen.
Das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht.
Ja, es gibt sogar Wochenenden, wo es ruhiger ist als unter der Woche. Also es ist total, ich fange wieder an zu schwärmen, der Job ist so vielseitig und interessant und abwechslungsreich und unberechenbar sozusagen, in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist total, man kann das nicht wirklich festmachen.
Also jeder Tag ist einfach in dem Job neu, anders und nicht zu vergleichen mit dem, was am Tag davor und an dem Tag davor einfach passiert ist.
Kann sein, ja. Also man kann das wirklich ganz schwer abschätzen.
Jetzt hattest du es vorhin schon angesprochen, dass ihr ja quasi fast 365 Tage im Jahr das Sekretariat besetzt habt. Da war so im Hinterkopf von mir noch die eine Frage, wie viele Leute braucht man denn, um genau diesen Service aufrechtzuerhalten? Wie viele Sekretärinnen und Sekretären gibt es denn quasi auch im Golfpark Kurpfalz, die dann diese Arbeit auch einfach stemmen?
Wir sind 5 Mädels. Und unsere Buchhaltung, also 6, die dann im Notfall einspringen könnte, wenn jetzt irgendwie Not an Mann oder an der Frau wäre. Mhm. Aber wir sind 5 Mädels, die den Front Office praktisch stemmen und den Back Office auch. Aber jetzt für den Kunden, wir sind zu 5 sozusagen. Ja, plus 6, also plus 1.
Backup.
Genau.
Genau. Hätte ich aber tatsächlich gedacht, dass es dann vielleicht doch mehr Leute sind, wie die Gesichter, die ich jetzt im Kopf hatte, dass man dann da einfach halt auch noch mehr Backup hätte oder auch vielleicht noch mehr Leute haben, die man dann noch flexibler einsetzen kann. Aber damit, also Respekt, mit 5 Leuten das alles abzudecken das ganze Jahr über, das muss man auch erstmal hinbekommen.
Dankeschön. Wir geben unser Bestes.
Das macht ihr ja auch. Deswegen habe ich ja vorhin schon gesagt, der Empfang ist immer herzlich und immer wohlwollend und man ist da auch immer gut aufgehoben, wenn man Fragen hat. Und deswegen macht es auch immer wieder Spaß, vorbeizukommen, einfach mal 2, 3 Worte zu wechseln. Und wenn es nur ein Hallo und Ajo läuft, ist quasi, dann ist ja schon mal etwas getan. Genau, du hattest auch vorhin noch was Kleines angesprochen. Bei uns wird ja gerade das Clubhaus auch komplett umgebaut, wurde ja auch, ist ja auch schon seit, aufgrund von Corona verzögert sich ein bisschen, ja, aber schon seit Monaten in der Mache. Ist es jetzt eine Entscheidung von der Gastronomie gewesen, da auch noch ein bisschen was zu machen? Läuft es überhaupt über das Sekretariat, dass ihr da auch mit involviert seid oder läuft es nur über das Management oder dann den Pächter, dass es heißt, okay, wir machen solche großen Veränderungen an der Gastro oder auch am Platz neu? Habt ihr damit irgendwas zu tun?
Nein, wir nicht. Das geht übers Management und da haben wir nichts mit der Planung oder Ähnliches zu tun.
Okay. Wenn jetzt, wenn man davon ausgeht, man hat eine gewisse Anzahl von Mitgliedern, alle sagen, hey, an Bahn 3, der Bunker auf der linken Seite, da landen immer die Bälle drin. Dann ist ja quasi der Ansprechpartner meiner Meinung nach immer das Golfsekretariat, also ihr Mädels bei uns jetzt gesprochen. Wenn ihr dann immer wieder sowas angetragen bekommt, sind es aber auch Dinge, die ihr weitergebt, dass ihr zum Management sagt, hey, hören Sie mal zu, jeden Tag kommen da 23 Leute und sagen, der Bunker bei Bahn 3 auf der linken Seite, der muss weg, der muss größer, der muss kleiner oder wie auch immer. Also kann man das an euch rantragen und ihr gebt es weiter und es wird dann auch geprüft?
Genau, also wenn wir solche Anfragen bekommen, werden die weitergeleitet und der Geschäftsführer und der Head Greenkeeper schauen sich die Sache an und dann wird das überprüft, wie ist der Zustand, was kann verändert werden, wie ist jetzt eine Besserung möglich. Also das wird ernst genommen und wird dann auch weitergegeben und dann überprüft und wenn alles dann gut läuft, wird das dann auch praktisch geändert. Also das ist aber auch immer von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig, die beachtet werden müssen und vom Platzrating, von Gegebenheiten, Örtlichkeiten, Substanz, also man muss immer auf alles achten und wenn da grünes Licht ist, dann können wir auch schauen und das auch umsetzen.
Also es muss dann auch tatsächlich das typische Course-Rating und sowas mit überprüft werden. Wenn wir jetzt den Bunker zuschütten und Fairway draus machen, könnte sich eben das Course-Rating verändern. Das will man vielleicht auch nicht oder man will es gezielt, dass es sich verändert. Es werden aber auch so Maßnahmen, die dann damit bewerkstelligt werden, dass man das verändert, das Course-Rating.
Genau, man muss dann immer drauf achten, weil das Fairway muss ja eine gewisse Breite haben und Länge und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz große, viele Faktoren. Wir werden da auch immer überprüft, der Platz wird vermessen und deswegen muss man auch solche Änderungen oder Änderungswünsche, die müssen überprüft werden Und dann muss das alles zusammengefasst werden und schauen, dass das in eine Richtung läuft. Und ja, deswegen, es muss immer alles beachtet werden. Das ist nicht so einfach, schneiden Sie mal den Baum hier weg. Mhm. Da gibt es dann diverse Aspekte, vielleicht wegen Naturschutzbestimmungen oder dies oder das. Also da, das geht halt alles über das Golfmanagement und den Greenkeeper, den Head Greenkeeper. Und das ist dann praktisch alles Hand in Hand und dann kann man etwas ändern.
Was mir dazu jetzt noch einfällt oder so siechenteils in den Kopf geschossen ist, bei uns bei dem Platz Kurpfalz, also die 18-Loch, das 18-Loch-Layout, da haben wir an Bahn 8, das ist ein Par 3, was über einen großen Teich drüber geht. Das heißt, wenn der Ball zu kurz ist, dann ist er meistens nass. Man könnte links, rechts safe noch vorlegen auf so eine Art vorgemähtes Fairway, was aber, muss ich dazu sagen, recht wenige machen, die meisten gehen volle Kanne drauf. Und was mir da immer wieder auffällt, wenn dann auch im Herbst rum das Schilf, was außenrum ist, so hoch gewuchert ist, dass man die Fahne um das Doppelte verlängert hat, damit man die Fahne auf dem Grün überhaupt sieht. Ist das wiederum eine Anregung gewesen von den Mitgliedern? Haben die Greenkeeper entschieden, wir stecken da aber eine Verlängerung drauf und machen es doppelt so groß? Oder wie kommt dann auch sowas zustande?
Da müsste ich nachfragen. In der Tat. Das tut mir jetzt sehr leid, aber das könnte vielleicht eine Anregung eines Mitglieds gewesen sein oder dass unser Head Greenkeeper das beschlossen hat. Da müsste ich wirklich nachfragen.
Kein Problem. Hätte das sein können, dass es, weil du ja schon so lange dabei bist, dass es vielleicht irgendwie eine Anregung von Mitgliedern waren, die gesagt haben, hey, ich sehe die Fahne gar nicht, weiß gar nicht, wo ich hinspielen muss, ob ich vorne, Mitte oder hinten anvisieren muss vom Grün. Hätte sein können, aber ich denke, das wäre auch so eine Frage, die wahrscheinlich eher in Richtung Greenkeeping geht, dass die da wahrscheinlich noch mehr mit der Materie involviert sind, was dann solche Ad-Hoc-Entscheidungen vielleicht auch angeht.
Genau, das wäre dann der richtige Ansprechpartner. Also ich kann mir das so vorstellen, weil ich musste gerade so lachen, weil ich trotz meines schlechten Handicaps möchte dann immer über den Teich und ich möchte gerne dort landen, wo der Ball auch hingehört und legte nie vor, mein Ball war auch regelmäßig nass, wenn ich ihn gefunden habe.
Also jetzt muss ich mal gestehen, es ist bei mir natürlich auch immer wieder so, dass da auch mal ein Ball ins Wasser geht, ganz klar. Und da das ja recht gut von außen erreichbar ist, habe ich schon oft überlegt, einfach mal im Sommer abends, wenn es schön warm ist, vorbeizugehen. Denn wenn man da ins Wasser steigt und einfach nur ein bisschen im Blinden rumfischt mit den Fingern, ich glaube, man hätte genug Bälle für eine Saison. Denn ja. Das, wie du es gesagt hast, also ich habe bisher tatsächlich nur wenige Flightpartner gehabt, die vorgelegt haben. Natürlich, wenn man schon drei Bälle ins Wasser gekloppt hat, der vierte, der muss im Spiel bleiben, dann legt man eher mal vor und probiert einfach dann die Safe-Variante. Aber ansonsten, das ist ja die Erfahrung, die ich da bei uns im Club allgemein mache. Die wenigsten legen vor, die meisten hauen da einfach drauf.
Ja.
Man will es ja auch, das ist es ja, man will es ja auch.
Ja, das ist ja auch die besondere Herausforderung. Dann kann man ja ganz toll jubeln, wenn es dann geklappt hat. Also so ist es zumindest bei mir.
Ja, geht mir genauso. Und da gibt es so eine Anekdote, die ich da gerne einfach mal erzählen möchte. Ich spiele recht regelmäßig mit dem Philipp, der auch bei uns im Club ist. Und wir beide spielen auch recht schnell, sind also problemlos in 3 Stunden bei den 18 Loch durch, wenn wir zu zweit sind. Teilweise könnten wir es wahrscheinlich sogar noch schneller schaffen, je nachdem, wie voll der Platz ist. Und da haben wir auch einen Vierer-Flight vor uns aufgeholt bei der 8. Und die haben gesagt, hey Jungs, spielt einfach durch, komm. Wir schlagen ab, ihr schlagt ab, ihr geht schneller vor und wir laufen hinterher. Und wir beide sind von der Spielstärke ungefähr gleich. Also ich glaube, er ist irgendwo bei Handicap 18 rum. Ich bin jetzt bei endlich unter 20, 19,9. Bin sehr happy. Und juhu, ein Hoch auf World Handicap. Ansonsten hätte es nicht geklappt. Genau, was ich sagen wollte, die Herren standen da und so, ja, Männer, es kommen, haut mal drauf quasi, mal gucken, was, wie ihr so könnt, stehen halt so wirklich um uns herum, noch vor Corona, also das, da wurden zwar auch 2 Meter Abstand eingehalten, aber das lag eher an den Schlägern und wir beide dreschen drauf und unsere beiden Bälle landen irgendwie 1 Meter neben der Fahne. So gut habe ich noch nie dort abgeschlagen, der Philipp glaube ich auch nicht und das war dann auch nochmal so ein sehr, sehr positiv befriedigendes Gefühl, dass man jetzt einfach so einen Flight überholt und denen einfach ja, das präsentiert, was sie nicht erwartet hätten. Das tat gut, muss ich wirklich sagen. Ist auch nur einmal so passiert, deswegen kann ich mir das auch merken und das ja, macht dann auch wieder Spaß. Aber ist ein sehr schönes Loch, muss ich wirklich sagen. Die 8 beim Golfpark Kurpfalz, sehr schönes Loch. Leider Gottes kann ich es auf den Fotos, die ich auch auf Instagram immer wieder davon poste, nicht so rüberbringen, wie es mit dem eigenen Auge aussieht. Daher vorbeikommen, angucken, ist immer das Einfachste.
Genau, da gebe ich dir recht.
Genau.
Vorbeikommen, angucken, spielen.
Richtig. Und da fällt mir auch dann wieder was anderes ein. Es kann aber sein, dass das dann auch wiederum eher in die Richtung Management oder Greenkeeping geht, wie das entschieden wurde und warum es entschieden wurde. Das Layout des Platzes wurde ja verändert. Hat man mir immer wieder gesagt, dass vor ein paar Jahren die Bahnen nicht die Bahnen so waren, wie sie jetzt gesteckt sind, sondern dass es dann auch theoretisch zwei Neuner-Loops gab und nicht quasi 18 Loch am Stück. Und die aktuelle 9, das Grün der aktuellen 9 ist ja mit der weitest entfernteste Platz oder mit der weitest entfernte Grün überhaupt auf der Anlage vom Clubhaus. Hattest du das auch aktiv mitbekommen, warum das Layout geändert wurde und was dafür die Gründe waren?
Das war, bevor ich im Golfpark Kurpfalz angefangen habe, wurde das Layout geändert. Mir wurde damals gesagt, aufgrund unserer 9-Loch-Anlage Rehhütte, weil damit wir einen 18-Loch-Meisterschaftsplatz haben und unsere Rehhütte, also so wurde mir das damals dargelegt.
Okay, dass es dann quasi ein 18-Loch-Layout gibt, was dann fertig ist. Und genau. Wurde die Rehhütte dann anschließend erst gebaut oder war das dann gleichzeitig beide Plätze da? Weißt du das?
Lass mich mal überlegen. Ich möchte nichts Falsches sagen und dann gesteinigt werden. Also erstmal gab es die 18-Loch-Anlage und dann kam die 9-Loch-Anlage hinterher. Mhm. Und dann wurde das Layout, damit die Wege kürzer wären. Also aufgrund der Rehhütte hat man sich dazu entschieden. Also da müsste ich auch nachfragen, bevor ich jetzt irgendwie etwas Falsches sage. Müsste ich da nachfragen, damit wir dann auf der sicheren Seite sind. Dann müssten wir vielleicht einen Nachtrag machen.
Können wir machen, gar kein Problem. Ja, aber das war so das, was mir immer wieder von den sehr langjährigen Mitgliedern auch so angetragen wurde. Früher war das Layout ein bisschen anders und dass man dafür aber irgendwie 800 Meter mehr laufen musste oder so. Dazu muss man sagen, die Löcher 8 bis 9 oder beziehungsweise von der 8 auf die 9 muss man einen recht weiten Weg gehen und von der 16 auf die 17 muss man auch einen recht weiten Weg gehen, um einfach die Anschlusslöcher zu erreichen und diese beiden langen Wege hätte man anscheinend dann doppelt gehen müssen. Also ich kenne das alte Layout, wie es früher gesteckt war, nicht wirklich oder die Lochnummerierung, immer nur, es war anders und irgendwie das war da, aber ich habe mir das tatsächlich noch nie auf dem Plan angeguckt, wie es aussah, vorher. Aber ich glaube, der Platz ist eh lang genug, dass viele Leute auch froh sind, dass sie nicht noch viele weitere 100 Meter mehr laufen müssen, um einfach da auch ein bisschen Kraft zu sparen.
Genau, und so hat man praktisch die Unterführung von der 8 zur 9. Geht man den Weg der Unterführung und um die Kurve und auf dem Rückweg geht man dann nochmal die Unterführung, aber es ist dann kürzer, als es vorher war. Und er ist schon in der Tat sehr lang. Wir haben einen flachen Platz, aber viel Gehmeter sozusagen.
Genau. Das, was dann an der Höhe fehlt, wird mit Länge wettgemacht quasi.
Genau.
Aber so viele Berge kann man eben kurz vor dem Rhein nicht erwarten, da die Rheinebene ist halt eher flach geprägt.
Genau, wir sind sowieso, wir liegen in so einem, ich sage immer, ganz speziellen Fleckchen Erde. Denn in Mannheim ist zum Beispiel Land unter und es regnet und bei uns ist strahlender Sonnenschein oder umgekehrt. Also das ist dann auch immer so faszinierend. Irgendwie sind wir da in so einem ganz speziellen, auf einer ganz speziellen Ebene.
Insel der Glückseligkeit.
Genau.
Du sprichst gerade was an, was mir auch gerade wieder einfällt. Ich weiß es, dass ich vor einiger, ach Gott, das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her, bin ich mal mit einem Kart gefahren und dann kam der Marshall angerast und hat gemeint gehabt, nee, du darfst da nicht mit dem Kart langfahren, das ist Naturschutzgebiet. Und dann habe ich das mal mitbekommen, dass der komplette Golfpark Kurpfalz in einer Art Naturschutzgebiet steht und deswegen darf auch nur in den Bunkern Rheinsand verwendet werden, anstatt diesen Muschelkalksand, oder den man aus dem Fernsehen eben kennt, diesen schneeweißen, pudrigen Sand. Ist da irgendwas dran oder habe ich das einfach nur irgendwie ganz seltsam aufgeschnappt?
Nein, also in der Tat. Deswegen sagte ich vorhin aufgrund der Bunker, dass man da gewisse Bestimmungen mit dem Naturschutzgesetz und mit den ganzen Bestimmungen einhalten muss. Dafür ist da die NABU zuständig. Und man muss immer das Gleichgewicht von sag ich mal, künstlich angelegten Flächen zu der Natur halten. Und da gibt es dann gewisse Vorkehrungen und Vorschriften, die man einhalten muss. Und deswegen ist unser Sand leider nicht so schön pudrig weiß. Dann müssen wir leider ein paar Einschnitte machen und uns da durch an die NABU halten, an die Vorschriften, die uns gegeben werden.
Mhm. Das Einfachste ist ja halt einfach nicht im Bunker spielen.
Das sage ich immer.
Ja, also. Und ich muss auch immer sagen, ich sage zu den Leuten, die genauso wie ich links und rechts vom Fairway sich sehr gut auskennen, wenn man nur geradeaus aufs Fairway spielt und nie links und rechts im Gebüsch landet, zahlt man ja quasi weniger Golfplatz, wie man nutzt. Und wenn man links und rechts vom Golfplatz sich aufhält, zahlt oder hat man viel mehr Fläche und viel mehr Erfahrung auf dem Weg zum Grün. Und somit hat man ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Das ist so immer so meine schöne Ausrede, die ich mir auch selber gebe, dass ich ja, auch wenn ich irgendwo gegen Green Fee spiele, einfach mehr vom Platz habe, wenn ich auch links und rechts vom Fairway mal die Flora und Fauna kennenlernen darf.
Das ist perfekt. Das ist perfekt.
Also, ja, man kann sich alles schönreden, ja.
Ja, aber das ist ein wundervolles Schönreden.
Ja, Wahnsinn. Und das Gute ist halt auch, wenn man dann sich links und rechts in den Ecken, in den typischen Drive-Zonen dann auch aufhält, man geht häufiger mit mehr Bällen aus so einem Gebüsch raus, wie man rein ist.
Das stimmt. Oder man findet die alten verlorenen Bälle irgendwann mal nach ein paar Runden wieder.
Ist mir tatsächlich so noch nie passiert. Also ich müsste mal wirklich mal gucken, wie man das rausfinden kann. Ich spiele ja mit meinem eigenen Logo Bälle, wo das Logo drauf gedruckt ist. Das heißt, die kriegt auch kein anderer. Das sind halt meine. Und das wäre echt mal interessant zu wissen, ob jemand die wieder gefunden hat und wie die dann weiter benutzt werden. Aber das wird, glaube ich, recht schwierig, das rauszufinden.
Ja, da könnten wir uns irgendwas einfallen lassen.
Könnte ein Gewinnspiel machen. Wer so einen Ball mit meinem Logo abgibt, der kriegt einen Ballmarker umsonst oder so.
So auf die Art. Das wäre doch eine gute Idee.
Dann machen wir das. Ich rufe alle Mitglieder und Nichtmitglieder des Golfpark Kurpfalzes auf. Wenn ihr einen Logoball im Gebüsch findet mit meinem Logo drauf, dann gerne im Sekretariat abgeben. Ich deponiere einfach ein paar Golfballmarker, wenn das vom Club her in Ordnung geht. Und wenn man den findet, kriegt man einen Golfballmarker und ich darf meinen Ball wieder haben.
Ja!
Das bin ich dabei. Das können wir machen.
Ich bin sehr gespannt.
Ich auch. Dazu muss man sagen, müssten natürlich auch einige Mitglieder und Nichtmitglieder, die den Platz aber gerne besuchen wollen und die Gebüsche abgrasen wollen, auch den Podcast hören, die auch den Aufruf quasi kennen und das auch tun. Und dazu muss man sagen, müsste man direkt hier rechtlich sagen, alles ohne Gewehr. Wenn sie aus sind, sind sie aus. Und wer mehr als einen Ball reinholt quasi, darf auch nur einen Ballmarker haben. Da muss ich auch ein bisschen betriebswirtschaftlich denken.
Ah, klasse Idee. Aber, ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Lustig, lustig wäre es auf jeden Fall. Ich überlege jetzt gerade noch, was ich noch so im Kopf hatte, was den Beruf der Golfsekretärin angeht. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, hey, darüber könnte man noch sprechen? Das war vielleicht irgendwie ein Punkt, den wir noch gar nicht beleuchtet haben, was die Arbeit angeht. Fällt dir noch was ein?
Da ich sehr aufgeregt bin.
Ich auch, ich immer.
Ich muss ein bisschen überlegen.
Also vom Prinzip, wir können ja kurz zusammenfassen, vielleicht fällt dir da noch was ein. Wir hatten es, dass es zum Thema Buchhaltung einiges zu tun gibt, Turniervorbereitung, die Gästebetreuung eben auch ein großer Aspekt darstellt, eben auch dann so Sachen wie Fundsachen auch ein großes Thema ist. Ich bin ja auch so ein Spezialist, der dann nach einigen Löchern feststellt, oh mein Gott, die Putterhaube ist weg oder Hybridcover war das letzte, was ich verloren hatte und glücklicherweise abgegeben wurde. Und mit einem Zettel versehen von dir, Patricia, mit meinem Namen drauf, im Regal lag. Dafür auch nochmal herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und genau, dass man da eben auch rechtlich, ich glaube, rechtlich haben wir noch gar nicht so krass drüber gesprochen, aber auch sehr viele rechtliche Auflagen einfach beachtet werden müssen. Lassen wir mal Corona außen vor, aber allgemein gesprochen gibt es da ja auch beim Golfclub, wie du schon gesagt hast, was Naturschutz angeht, einiges zu beachten. Was vielleicht auch andere Rechtskreise betrifft, ist dann vielleicht auch die Versicherungsthematik des Golfplatzes, vielleicht auch ein Thema. Ich weiß es nicht, ob das bei euch auch direkt im Sekretariat angesiedelt ist. Fällt dir noch was anderes ein, was da so reinkommt?
Also die Versicherungen, die laufen über die Buchhaltung. Da bekommen wir nur die Post. Also wir bearbeiten natürlich auch den Posteingang und den E-Mail-Eingang und unsere Newsletter und die Homepage. Also das gehört auch noch alles dazu. Und ja, die Versicherungen, wie gesagt, die laufen über die Buchhaltung. Und ein kleiner Augenblick. Und ja, also da gibt es bestimmt viele Dinge, die ich jetzt gerade nicht zusammenkriege, obwohl es mein tägliches Brot ist. Es tut mir leid.
Gar kein Problem, aber das ist ja oft genau der Fall, wenn man sehr viele Handgriffe automatisiert macht und sehr viele Aufgaben automatisiert auch einfach abarbeitet, fallen sie einem gar nicht mehr so auf, wenn man drüber nachdenkt. Deswegen ist es auch beim alten Job oder bei den alten Jobs oft so gewesen, dass ich dann vor dem Kündigungsgespräch einfach mal für mich selbst überlegt habe, so eine Woche lang, jeden Tag ein paar Minuten, was mache ich eigentlich hier? Also nicht die Sinnfrage dahinter, sondern was sind die tatsächlichen Tätigkeiten, die ich in meinem Job mache? Und ruckzuck hat man da viel, viel mehr auf dem Zettel stehen, wie man eigentlich so dachte und wie man auch am Anfang in der Stellenbeschreibung erfahren hat, was da alles so in dem Job anfällt. Und deswegen gibt es halt sehr viele Dinge, die auch jetzt bei dir oder bei den Kolleginnen automatisiert ablaufen, die jetzt hier gar nicht aufploppen. Und wenn du dann quasi morgen oder so wieder auf Arbeit sein solltest, dann kommt wieder, ach, und das ist ja noch, und das ist ja noch, und das ist ja noch. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Und in der aktuellen Situation, wir haben 22 Uhr, es ist kurz vor Weihnachten, da hat man auch noch andere Dinge im Kopf, wie nur ja, über sein tägliches Aufgabengebiet zu sprechen.
Es ist ja auch noch so, dass wir ja auch die ganz einfachen Sachen praktisch wie Bürobedarf. Dann muss ja meine Kollegin muss immer checken, ist alles da? Haben wir genug Kopierpapier? Das sind so ganz kleine Sachen, aber das sind wichtige Räder, weil wenn wir keinen Toner haben, können wir nichts ausdrucken zum Beispiel. Oder jetzt ist unsere Tonerkartusche im Drucker voll. Wenn wir da diesen Auffangbehälter nicht haben, um ihn zu wechseln, können wir keine Faxe schicken oder sonst irgendwas mit dem Drucker tun. Also ich sage immer, das sind alles ganz kleine Rädchen. Und große und mittelgroße, die alle ineinander fassen, sodass das Rad sich dann wirklich drehen kann. Und so wie du sagst, das fällt mir bestimmt später, sobald wir aufhören, werde ich sagen, ach Mensch, das habe ich nicht angesprochen. Oder zum Beispiel das Sponsoring. Wir brauchen ja auch für diverse Turniere Sponsoren. Dann werden praktisch die Werbeplakate aufgestellt. Das muss dann auch mit den Greenkeepern abgesprochen werden, dass an gewissen Turniertagen diese und diese Flaggen gehisst werden oder diese und diese Plakate aufgestellt werden. Oder die Werbung, dann müssen wir mit den Werbepartnern kommunizieren, Schilder zeigen oder herstellen lassen von Firmen. Es ist wirklich bunt gemischt, von A bis Z ist da alles mit dabei. Und jetzt, während ich sprach, fielen mir auch ganz viele Dinge ein und jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist wunderbar.
Gar kein Problem. Mir geht es regelmäßig so bei den Podcast-Folgen, dass ich da drei Punkte noch im Kopf habe, die mir dann spontan eingefallen sind. Und wenn ich dann wieder dran bin, was zu sagen, fällt mir gar nichts mehr ein. Und das ist ganz normal. Das Daily Business, das gehört dazu, macht nichts. Wir können ja beide einfach erzählen, das ist ja immer gut. Und da kann man auch dann einfach so gewisse Lücken überbrücken, dass man, bis man dann wieder irgendwie ein Thema hat. Aber ich denke, wir haben schon einen guten Einblick auch bekommen, dass es eben mehr ist, wie nur Lächeln und Scorekarten austeilen, wenn man ins Sekretariat geht und Schwätzchen halten. Das ist eben noch viel, viel, viel mehr, was man als Golfsekretärin und Golfsekretär einfach tun muss. Und du hast angesprochen, da steckt ja auch noch sehr viel in der Backoffice-Arbeit, sage ich jetzt mal, was Turniere angeht, was eben auch das Sponsoring angeht, Betreuung der Webseite, auch Social-Media-Kanäle, genauso eben auch das allgemeine Marketing, die Absprachen treffen, auch rechtliche Dinge, falls Änderungen stattfinden, die einfach gemacht werden müssen, rundschreiben. Newsletter kommt ja auch noch dazu, habe ich schon ganz vergessen, genau. Sonderaktionen, wie die Weihnachtsaktion aktuell, genau. Das sind ja auch noch solche Dinge, die einfach da, ja, die, sag mal, die noch nebenher laufen zu dem, was wir reine Golfer überhaupt mitbekommen.
Genau, das stimmt. Oder zum Beispiel unser alljährliches Turnier von der Württembergischen Versicherung. Das oder unsere Gutperle Open. Da muss man auch noch bedenken, die Platzverpflegung, die Rundenverpflegung. Da muss dann auch geplant werden, an welche Hütte kommt was? Ist da ein Stromanschluss? Wo bekommen wir den Strom her? Dann, da ist ja auch wochenlang vorher Planung, Durchführung, die Fahnen müssen umgesteckt werden, etc. pp. Also das ist, so wie du sagst, das ist so ein weites Feld und so viel Hintergrund. Und deswegen ist das schön, dass wir uns miteinander unterhalten, dass der Golfer einen kleinen Einblick bekommt und sieht, dass da noch viel, viel mehr ist und wir auch im Winter ganz schön viel zu tun haben.
Ja, also das wird nie langweilig und die ganz normalen, sage ich mal, Tätigkeiten, das tägliche Doing ist ja auch noch da und dann fällt eben immer wieder auch in die einzelnen Monate gewisse Aufgaben, die einfach dann auch noch da abgewickelt werden müssen und es ist eben nicht nur ja Schwätzchen halten, Kaffee trinken und hinterm Tresen stehen. Aber Patricia, auch mit Blick auf die Uhr, muss ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank für den wirklich intensiven Einblick, den du uns gegeben hast hier, was das Thema Golfsekretariat und die Arbeiten darin angeht. Und jeder, der zuhört, kann ich wirklich nur sagen, kommt gerne mal vorbei bei uns im Golfpark Kurpfalz, guckt ihn euch an, den Platz, egal ob Rehhütte oder den Platz Kurpfalz. Es gibt auch noch eine riesengroße Golfanlage bzw. Trainingsanlage, die im näheren Umkreis ja, oder auch im weiteren Umkreis seinesgleichen sucht, ein Golfodrom. Wie gesagt, es gibt neben dem 9-Loch-Layout das 18-Loch-Layout, ein 4-Loch-Pitch-and-Putt-Platz und ein großes Übungsareal. Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Was ich auf jeden Fall noch machen werde, Patricia, ist die ganzen Kanäle wie die Webseite, auch den Instagram-Account in den Shownotes verlinken, dass wer Interesse hat, mehr drüber zu erfahren, einfach noch einmal auf die Webseiten, auf die anderen Auftritte der Kurpfalz quasi draufklicken kann, sich informieren kann. Und da bleibt mir am Ende nur zu sagen, vielen, vielen Dank, Patricia, für die Zeit, die du auch genommen hast, für die Einblicke und lass es dir auf jeden Fall gut gehen. Bleib gesund und mach's gut.
Vielen herzlichen Dank und frohe Weihnachten und bitte bleibt auch gesund und danke für diese Möglichkeit.
Das wünsche ich dir auch. Dankeschön und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.